Kulturradar. Das Berner Kulturmagazin auf Rabe. Präsentiert von Kulturstadt Bern.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu der 26. Ausgabe vom Kulturradar, dem Magazin auf Rabe, wo das kulturelle Geschehen in Bern ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Mein Name ist Gisela Feutz und das sind die heutigen Themen. Darf man den Kopf schwarz anmalen, wenn man an die Fasnacht geht? Der Berner Schriftsteller, Theatermacher und Musiker Raphael Urweider findet, das sei nicht eine speziell gute Idee. Zusammen mit anderen hat er den Berner Rassismus-Stammtisch ins Leben gerufen, wo heute Abend ein Kanaken-Tribunal veranstaltet. In der Dampfzentrale wird morgen Abend der Berner Schlagzeuger Julian Sartorius als Teil von einer Klanginstallation auftreten. Der Theatermann Dimitri de Perron zeigt zur Saisoneröffnung von der Dampfzentrale sein neuestes Stück Music, wo nicht nur der Julian, sondern auch das Publikum eine wichtige Rolle spielt. Zuerst aber geht es jetzt hier um eine ziemlich unbequeme Frage, meine Damen und Herren, beziehungsweise um ein Theaterstück, das unbequeme Fragen stellt. Im Theater an der Effingerstrasse ist letztes Wochenende das Stück «Terror» angelaufen. Terror ist wie eine Gerichtsverhandlung aufgezogen und das Publikum wird dabei zu Richter gemacht. Das heisst, am Schluss entscheidet das Publikum, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht. Und das Urteil zu fällen, meine Damen und Herren, ist alles andere als einfach. Warum? Hört es selber. Der Sachverhalt, wieso der Kampfpilot Lars Koch vor Gericht steht, ist klar.
Lars Koch, Personalien wie soeben erörtert, wird unter Beschränkung der Strafverfolgung gemäß § 154a Absatz 1 der Strafprozessordnung angeklagt, über der Ortschaft Oberappersdorf am 26. Mai 2015 mit gemeingefährlichen Mitteln 164 Menschen getötet zu haben.
164 Menschen hat er auf dem Gewissen, Lars Koch. Und wer wegen Mord an 164 Menschen vor Gericht steht, der gehört verurteilt. Darüber sind sich wahrscheinlich die meisten einig. Aber was ist, wenn mit dem Tod von diesen 164 Menschen dafür 70'000 gerettet werden
können? Folgendes ist passiert. Ein Terrorist entführte eine Passagiermaschine. Er wollte sie mitten in ein Fußballstadion stürzen lassen und so 70'000 Menschen töten. Aber ein Mann, dieser Mann, hatte den Mut und die Kraft zu handeln. Er schoss das Flugzeug ab. Durfte Lars Koch diese 164 Menschen töten? Gibt es Situationen in unserem Leben, wo es richtig, vernünftig und klug ist, Menschen zu töten? Und mehr noch, wo alles andere absurd und sogar unmenschlich wäre.
Das ist die Fragestellung, die im Stück «Terror» verhandelt wird. Geschrieben worden ist das Theaterstück, das wie eine Gerichtsverhandlung aufgezogen ist, vom deutschen Regisseur Ferdinand von Schirach. Bevor er Schriftsteller wurde, hat Ferdinand von Schirach selber Rechtswissenschaft studiert und auch als Anwalt und Strafverteidiger gearbeitet. Genau solche kommen dann auch im Stück «Terror» ausgiebig zu Wort. So nimmt Staatsanwältin Nelson den Anklagten Lars Koch ins Kreuzverhör. Der wiederum begründet den Flugzeugabschuss so.
Auf der einen Seite stehen die 164 Passagiere, auf der anderen Seite die 70'000 Menschen im Stadion.
Wenn ich Sie also richtig verstehe, dann glauben Sie, dass die größere Anzahl der Stadionbesucher die Tötung der Passagiere rechtfertigt?
Ja.
Sie wägen also Leben gegen Leben ab?
Nein, nicht ein einzelnes Leben gegen ein anderes einzelnes Leben. Ich glaube nur, dass es richtig ist, wenige Menschen zu töten, um viele zu retten.
Aber wie viel sind wenig und wie viel sind viel? Darf ich einen Menschen töten, wenn ich damit zwei andere retten kann? Oder darf ich einen Menschen erst dann töten, wenn ich damit 100 andere retten kann? Wie ist das Verhältnis und wer legt es fest? Auf diese Frage findet auch der Lars Koch keine überzeugende Antwort. Die Gesetzesgebung hingegen, die wäre eigentlich klar.
Die Richter am Bundesverfassungsgericht haben es so formuliert. Leben darf nicht mit Leben aufgewogen werden. Niemals. Auch nicht bei großen Zahlen. Das macht stutzig. Und wir sind es dem Angeklagten und den Opfern schuldig, genauer darüber nachzudenken. Nach welchen Kriterien entscheiden wir, ob der Angeklagte töten durfte oder nicht? Eigentlich entscheiden wir nach unserem Gewissen, nach unserer Moral, nach unserem gesunden Menschenverstand. Es gibt noch andere Begriffe dafür. Übergesetzlichen Notstand. Manche Juristen nennen es Naturrecht. Gemeint ist aber immer das Gleiche. Wir sollen nach Vorstellungen entscheiden, die über dem Gesetz stehen, die größer sind als das Gesetz. Vorstellungen also, die das Gesetz ersetzen. Die Frage lautet, ist das vernünftig?
Ja, ist es vernünftig, einer Vorstellung zu folgen anstatt dem Gesetz? Und sollte das Gesetz nicht die Grundlage von unserer Gesellschaft bilden, die in jedem Fall eingehalten wird? Der Verteidiger von Lars Koch, der argumentiert natürlich ganz anders und fasst die Argumentation von der Staatsanwältin so zusammen.
Sie will, dass sie Lars Koch wegen eines Prinzips verurteilen. Wirklich, genau das hat sie gesagt. Wegen eines Prinzips sollen sie ihn lebenslänglich einsperren. Wegen eines Prinzips sollten 70.000 Menschen sterben. Es ist mir gleichgültig, wie dieses Prinzip genannt wird. Ob es Verfassung heißt oder Würde des Menschen oder ganz anders. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank hat sich Lars Koch nicht nach Prinzipien gerichtet, sondern nur danach, was richtig war.
Es sind zwei komplett unterschiedliche Haltungen, die im Stück Terror verhandelt werden. Und beide haben ihre Argumente und ihre Berechtigung. Das macht es umso schwieriger, zu einem Entscheid zu kommen, was mit dem Anklagten passieren soll. Weil als Zuschauer wird man zum Richter gemacht, der am Schluss per Knopfdruck darüber abstimmt, ob der Lars Koch freigesprochen oder verurteilt werden soll. Das ist extrem unbequem und regt zum Nachdenken und zum Diskutieren an. Dass der Kampfpilot 164 unschuldige Menschen hat getötet, das ist unbestritten. Aber soll man ihn dafür verurteilen, wenn er im Gegenzug 70.000 Menschen mit diesem Abschuss retten konnte? Was gewichtet höher? Die Gesetzesgrundlage? Die Würde von Menschen? Der gesunde Menschenverstand? Und was ist denn überhaupt der gesunde Menschenverstand? Wie hättet ihr abgestimmt, meine Damen und Herren? Schuldig oder nicht schuldig? Das Stück «Terror» von Ferdinand von Schirach wird noch bis am 16. September im Theater an der Effingerstrasse gezeigt. Alle Infos findet ihr unter www.dastheater-effingerstrasse.ch. Wir kommen zu den Ausgeh-Tipps, meine Damen und Herren. Die sind übrigens alle zusammen aus der BK, der Berner Kulturagenda, die ihr gestern habt in den Briefkästen gehabt und wo man auch online kann abrufen kann unter www.bka.ch. Ja, es ist ja noch wunderschönes Sommerwetter draussen. Soll es auch noch bleiben die nächsten Tage. Und darum stehen auch unsere Ausgeh-Tipps ganz im Zeichen von Freiluftveranstaltungen. Weil, wenn es dann schon so schön ist, dann soll man doch, wenn möglich, irgendwie draussen sein und den Vögel beim Zwitschern zuhören. Oder feiern. Ja, feiern kann man zum Beispiel morgen Freitag im Felder. Dort führt der Verein Netzwerk nämlich das Solifest miteinander tanzen durch. Das Solifest, das ganz im Zeichen der Integration steht. So tritt neben dem Rapper Greis auch geflüchtete Musiker aus Syrien auf. Das Ganze morgen im Restaurant Felder ab den 4. Ebenfalls im Freien feiern kann man am Samstag im Liebefeldpark. Dort geht zum zweiten Mal zu Brooklyn über die Bühne. Brooklyn ist eine Open-Air-Veranstaltung, die ganz im Stil vom grossen Bridge in New York verschiedene Disziplinen vermischt. Das heisst, es gibt Musik zu hören, daneben werden auch lokale Literaturkunst und Installationen geboten. Think globally, act locally, so das Motto von diesem Sommerfestival, das am Samstag ab der 2 im Liebefeld stattfindet. Ja, und nicht nur draussen, sondern sogar in der Badhose feiern kann man am Samstag im Lorrainebad. Bereits zum 8. Mal lanciert das Kollektiv Freiraum das integrative Festival Säbelimum. Gefeiert, tanzt, gesungen und musiziert wird im Lorrainebad eben am Samstag ab der 1. am Mittag. Mit von der Partie sind die Horaband Vera und Könu und die hier, Kleiner Hai. Wir hören rein, da sind sie mit Mach das nochmal.
Deine Lichter ganz in rosa, deine Lippen sind weiß, mach das nochmal. Mach das nochmal. Blaue Sterne, Lichter ganz in rosa, deine Lippen sind weiß, mach das nochmal. Mach das nochmal. Mach es nochmal. Blaue Nächte, mach mich ganz in rosa. Deine Lippen sind weiß, mach das nochmal. Mach es nochmal. Blaue Sterne, Lichter ganz in rosa. Es knistert und knallt, mach das nochmal. Mach das nochmal.
Kleiner, hi, hier so eben gehört mit, mach das nochmal. Sie werden live zu sehen sein am Samstag am Säbelibum Festival im Lorrainebädli. Vor 2 Jahren hat ein ziemlich schlechter Comedy-Sketch am Schweizer Fernsehen für Aufsehen gesorgt. In diesem Sketch ist das sogenannte Täschli-Gate aufgegriffen worden. Also die Geschichte, die Oprah Winfrey behauptet hat, sie sei in ihrer Boutique in Zürich rassistisch behandelt worden. Birgit Steinegger hat in diesem Sketch sogenanntes Blackfacing betrieben. Also sie hat ihren Kopf schwarz angemalt, dazu extrem schlecht Französisch geredet und sich ziemlich daneben benommen. Einem, der das damals sauer ist, aufgestossen, ist der Raphael Urweider. Der Raphael Urweider ist ein Berner Lyriker, Theatermacher und Musiker, mit einer Südafrikanerin verheiratet und er hat damals gegen das SRF Anzeige eingereicht, wegen Verletzung von Antirassismus-Strafnormen. Ungeschwelliger Rassismus ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Darum hat Raphael Urweider zusammen mit anderen jetzt der Berner Rassismus-Stammtisch ins Leben gerufen, wo eine Sensibilisierung für das Phänomen stattfinden soll. Heute Abend findet im Rahmen von diesem Rassismus-Stammtisch ein Kanaken-Tribunal statt. Ja, was es genau mit dem Kanaken-Tribunal auf sich hat, hat mir der Raphael Urweider in einem kurzen Interview erklärt. Zuerst wollte ich aber von ihm wissen, ob ich denn eigentlich mein Gring dürfe schwarz anmalen, wenn ich ab Fasnacht gehe.
Ja, verboten ist es nicht, aber es ist eigentlich ein bisschen eine blöde Idee.
Warum?
Weil du dich dort in einen Bereich hineinbegibst, wo du nicht genau weißt, was passiert mit anderen Leuten. Weil wenn du dir den Ring schwarz anmalst, gut, vielleicht könntest du dann sagen, du seist eine Chemiefägerin oder ein Chemiefäger, und wenn es so aussieht, ist das in Ordnung, aber wenn du dir den Ring schwarz anmalst, um jemanden, der eine schwarze Hautfarbe hat oder eine dunkle, zu imitieren, ist das einfach ja, ist das ein bisschen primitiv und verletzend.
Darf ich dir eine rote Perücke anlegen und behaupte, sie sei ein Schott?
Ja, das kannst du probieren, ja. Das ist vielleicht auch lustig, wenn du es nicht gerade Schottland selber machst. Oder vielleicht ist es auch dort lustig.
Wo ist denn der Unterschied zwischen den roten Haaren und der schwarzen Haut?
Die roten Haare oder die Rothaarigen sind eigentlich historisch gesehen selten bis nie versklavt worden oder haben irgendwelche grossen Nachteile in der Weltgeschichte und auch im Alltag und sind durch das vielleicht ein bisschen weniger empfindlich auf diskriminierende Taten. Das Problem beim Blackfacing ist, dass es einfach eine Geschichte hat, wo eigentlich recht grusig ist, also wo Leute haben Schwarze nachgespielt als dumm und ungeschickt und am Tier nahe. Und also auch die ganze Blackfacing-Maske ist ja meistens einem Affe ähnlicher als einem Mensch und durch das ist das ja, ist es diskriminierend. Es gibt den Unterschied, also es gibt zum Beispiel Schwarze, die sich als Weisse anmalen, aber das ist eben in dem Sinn nicht das Gleiche, weil es eher weil es nicht diskriminierend kann sein kann, weil es von unten gegen oben kommt, gesellschaftlich gesehen. Aber es sieht furchtbar aus. Also man kann sich als Weisse sich irgendwie so halb vorstellen, wie schlimm das es ist, für einen Schwarzen ein Blackfacing gesehen, also ästhetisch. Weil es sieht wirklich ziemlich schlimm aus für uns Weisse, wenn sich ein Schwarzer Weisse anmalt.
Von unten nach oben darf man sich alles erlauben. Man darf sich dann etwas nicht erlauben, wenn man quasi in einer übergeordneten Position ist.
Man muss einfach, wenn man in einer übergeordneten Position ist, sich immer klar sein, dass man nicht beurteilen kann, wie es wirkt. Also ein Mann kann nicht beurteilen, was alltäglicher Sexismus ist, weil er das nicht erlebt. Es wird häufig ja reagiert, sagen wir jetzt, wenn Frauen über Sexismus reden, gibt es Männer, die sagen, ja, du bist überempfindlich oder du hast keinen Humor, du sollst es doch nicht so eng sehen, ich habe doch das als Kompliment gemeint und so. Und das Gleiche gilt für den Rassismus. Wenn jemand rassistische Sachen erlebt im System, also sagen wir vor der Polizei oder so, oder im Alltag, wird häufig von der Mehrheit so reagiert, dass man sagt, ja, tu doch nicht so dünnhütig und so. Und dort muss man einfach aufpassen, ja, wenn man in der Position ist vom Privilegierten.
Was ist der Berner Rassismus-Stammtisch?
Das ist eigentlich ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die verschiedenste Positionen haben in Universitäten oder Forschungszusammenhängen, was zum Thema Migration und Rassismus und Kolonialgeschichte geht. Es sind auch Anwälte dabei und die meisten von ihnen haben Migrationshintergrund.
Und konkret, was wird an diesen Rassismus-Stammtischen, das ist jetzt der zweite, der stattfindet, was ist die Idee von denen?
Also es ist der zweite öffentlich. Es gibt viel mehr solche Stammtische, die nicht öffentlich sind, wo man einfach zusammenhockt und Themen bespricht und einfach auch ein bisschen Luft abladen und einfach sagt, du, gestern ist mir das und das passiert. Es ist für Leute, also es hat zum Beispiel eine Isländerin dabei, es ist nicht nur für, sagen wir mal, südliche Migranten, es ist eigentlich für Leute, die in der Schweiz wohnen und hier integriert sind, aber einfach trotzdem mit dem Thema sich die ganze Zeit beschäftigen oder müssen beschäftigen. In Zürich gibt es etwas Ähnliches und der das in Zürich hat ins Leben gerufen, hat das jetzt in Bern auch gemacht. Das ist der Rohit Jain.
Das nächste Mal gibt es ein Kanaken-Tribunal. Wer steht da vor Gericht?
Es ist eigentlich Anklage gegen Unbekannt. Es wird niemand direkt angeklagt. Es geht eigentlich darum, wie Rassismus in der Öffentlichkeit debattiert wird. Es geht nicht darum, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, ja, die und die haben auch den rassistischen Fehler gemacht, sondern es geht mehr darum, wie gibt es überhaupt eine Diskussion über den Rassismus in der Schweiz und wie wird die geführt? Und wir machen das anhand von einem Beispiel, nämlich von dem Moor, der beim Zunfthaus zum Mooren prangt und der Brunnen, der wo in der Nähe steht. Und stellen einfach die Frage, wie sollen solche negative Darstellungen von einer anderen Rasse in einem Stadtbild, wie soll mit dem umgegangen werden? Also, und die Meinung ist, so ein bisschen, solange es keine wirklich positiven Darstellungen oder Vorbilder gibt für andersfarbige, sollte man auch ein bisschen reflektiert mit solchen Sachen umgehen. Nicht, ja.
Der hat der Berner Schriftsteller, Theatermacher und Musiker Raphael Urweider gehört. Das Kanaken-Tribunal findet heute Abend im Rahmen des zweiten Berner Rassismus-Stammtisch statt. Und zwar am 7:30 im Melting Point im Progger. Seine aktuellen Sucht sind Smarties, Bourbon und Dancehall, hat er kürzlich in einem Interview erzählt. Ja, das, was der King Pepe mit seinem Trampeltier of Love veranstaltet, fällt nicht unbedingt in die Kategorie Dancehall, sondern eher, ja, ich weiss ehrlich gesagt auch nicht so recht, wie man dem will sagen will, die drei Herren veranstalten. Aber was ich weiss, ist, dass Trampeltier of Love ein Vinyl-Single herausgegeben mit 5 Songs. Heissen tut das Werk Go Home Zwingli und wir hören drauf den Opener. Trampeltier of Love mit Katholisch.
Katholisch sein ist sehr gut, katholisch sein das Fakt. Katholisch ist für Kinder sehr schön und der Priester ist noch nett. Katholisch mit den Buben, katholisch bis in die Ewigkeit. Und Papst ist kleine Hose, aber sehr schön angelegt. Trampeltier auf Love muss auf Italien gehen. Und in Italien den Pontifex abschlagen.
Trampeltier of Love mit ihrem Kommentar zur katholischen Kirche. Katholisch haben wir gehört, aber im neuen Singeli, das die Herren herausgegeben haben. Übrigens, Trampeltier of Love, das ist der King Pepe alias Simon Harry, der Matto Kämpf und der Mark Ungernährer. Getauft wird das Singeli im Oktober im Progger. Wir bleiben dran und halten euch auf dem Laufenden. Der Dimitri Le Perrot kommt ursprünglich aus Neuchâtel, ist jetzt aber schon ein Zeitchen in Zürich daheim. Mit Musik beschäftigen hat er sich zuerst als DJ, dann hat er Autodidakt selber komponieren und Musik machen. Vor rund 20 Jahren hat der Dimitri Le Perrot auch noch das Theater entdeckt und seitdem zusammen mit dem Regisseur und Choreograf Martin Zimmermann verschiedene Stücke produziert. Für seinen neuen Streich, der morgen in der Dampfzentrale gezeigt wird, hat sich der Dimitri Berner Verstärkung geholt. Niemand anders als das Schlagzeug-Wunderkind Julian Sartorius wird nämlich im Zentrum von seinem neuen Stück stehen. Heissen tut es Music? Oder sagt man am Ende doch Music, weil es mit Y geschrieben wird, Dimitri?
Also ich spreche es Music aus, aber die Idee ist eigentlich, dass es so My, You und Music in einem hat. Also eigentlich, dass man ja eigentlich immer die Frage von der Wahrnehmung, wo findet meine Wahrnehmung statt? Oder wie nehme ich das Zeug wahr? Ist die Realität das, was draussen passiert oder so, wie ich es wahrnehme? Und in dem Sinn braucht es ja auch immer zwei Leute, damit etwas Drittes passiert. Und so ist der Titel eigentlich entstanden.
Das Gegenüber, in deinem Fall das Publikum, scheint ja sehr wichtig zu sein bei dem, was am Freitagabend in der Dampfzentrale wird passieren. Also im Beschrieb steht, das Publikum sei elementarer Bestandteil und werde quasi eingebaut. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich eigentlich all die Jahre, als ich auf Tournee war, war immer wieder das Publikum vor mir gehabt und immer wieder Momente gehabt, wo ich nichts haben müssen machen und ich das Publikum geschaut habe. Und mich hat es einfach fasziniert, als ganze Gruppe, wie sie interagieren, wie sie reagieren, wie jeder Mensch, wenn er in einer Situation ist, wie er reagiert als Teil von einer Gruppe, wie, was für Affekt wir haben, für Gefühle. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein total guter Anlass, um auch über unsere Zeit zu reden, über unsere Gesellschaft, über Fragen, die uns beschäftigen, als Menschen, die zusammenkommen, als Individuum, im Teil von einem Grösseren. Und so ist die Idee zu dem Stück entstanden.
In diesem Stück wird aber nicht Theater gespielt, sondern es ist in erster Linie Musik zu erwarten.
Ja, es ist ein Stück, das eigentlich die Hierarchie von Bild und Ton verwechselt und umtauscht, sodass eigentlich das Bild im Vordergrund ist. Es ist ein Stück, das ohne Schauspieler ist, das sich nur über den Klang erzählt oder hauptsächlich über den Klang erzählt. Es ist eine Klanginstallation im Zusammenspiel mit einem Schlagzeuger, mit dem Rhythmus. Der Julian Sartorius ist der, der das spielt und eigentlich wie ein Zeuge ist, wie jemand, wo den Moment erlebt und mit dem Moment spielt und schafft und eine Art ein Spiegel ist für den Zuschauer.
Mit dem Moment spielen und ein Spiegel sein von den Zuschauern. Ja, das klingt alles zusammen einigermaßen abstrakt und darum wollte ich vom Schlagzeuger Julian Sartorius wissen, was denn das für ihn konkret heisse.
Zuschauer spiegeln, in dem Sinn tue ich, indem ich live Samples brauche von Menschen, von Menschengeräusch und vor allem von einem Zuschauerraum. Und mit dem kann ich natürlich dann auch, wo es eben live gespielt ist, kann ich eigentlich auch reagieren auf die Leute. Und so in dem Sinne ist das die Spiegelung, die direkte. Ja.
Also das heisst, ein Teil von dieser Klanginstallation sind Samples. Und das sind wiederum nichts anderes als Aufnahmen von Musik, Alltagsgeräusche und so weiter und so fort. Die Samples hat der Dimitri de Perro selber gesammelt, wie der Julian Sartorius erklärt.
Ich arbeite mit Samples, die eigentlich von ihm sind. Der hat eine riesige Sample-Library, das ist wirklich unglaublich. Der hat irgendwie über 20 Jahre auch Samples gesammelt und hat einfach Festplatten voll. Das ist wirklich unglaublich. Und dann arbeite ich mit einem kleinen Teil von diesen Samples, was schon mega viel ist eigentlich. Und dann spiele ich noch ein akustisches Schlagzeug. Das ist eigentlich so die Gegenüberstellung zwischen akustisch und dann eben den 24 Lautsprecher, die im Raum sind. Das ist so. Das ist eigentlich die Bandbreite von dem Ganzen.
Wie viel ist im Stück Music denn eigentlich improvisiert und wie viel ist fix vorgegeben?
Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Also ich habe so wie Fixpunkt, sagen wir ein Break oder so, das ich irgendwann machen sollte. Aber was genau vorher ist, ist dann improvisiert. Also es ist nicht Schlag für Schlag ausgeschrieben, aber das Material ist schon fix. Und die Länge ist mehr oder weniger fix. Also manchmal gibt es vielleicht einen Teil, eine Minute länger oder wird kürzer oder bauen es ein bisschen anders auf oder so. Aber es gibt dann immer wieder einen Ort, der fix ist, was wieder zusammenkommt.
Da hat Julian Sartorius gehört. quasi der alleinige Protagonist im Stück «Music» von Dimitri de Perrot. Das Stück wird morgen Abend zu der Eröffnung vor Dampfzentrale gezeigt, also natürlich zu der Saisoneröffnung. Alle Infos findet ihr unter www.dampfzentrale.ch. Ja, meine Damen und Herren, für heute ist es denn das auch schon wieder gewesen. Ihr habt die 26. Ausgabe vom Kulturradar gehört, dem Magazin auf Rabe, wo das kulturelle Geschehen in Bern genauer ausleuchtet. Live gibt es die Sendung immer am Donnerstag um 11:30 Uhr, wie zu hören. Die Wiederholung jeweils am Abend um 6:30 Uhr. Alle Beiträge könnt ihr nachher hören auf www.rabe.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Die Sendung ist euch präsentiert worden von Kulturstadt Bern. Kulturradar.
Auf Rabe.